MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Ich darf jetzt herzlich Mohammed Abdullapour begrüßen. Sie sind Kurde, ursprünglich aus dem Iran, sind 1992 nach Österreich geflüchtet. Es war die Zeit des Zweiten Golfkrieges, wo sie auf Seiten der Kurden gegen das Regime im Iran gekämpft haben. Sie wurden schwer verletzt, sind dann nach Österreich gekommen. Sie sind auch hier in Österreich Vertreter der Demokratischen Partei Kurdistans in Österreich. Wir wollen heute sprechen über die Situation im Iran, über die Situation der Kurden im Iran, generell über das Mullah-Regime. Vielleicht können Sie uns da Einblick geben, wie dieses Regime funktioniert nach innen und nach außen und warum es so schwierig ist, auch dieses Regime zu stürzen. Aber natürlich vornehmlich die Situation der Kurden im Iran und in Syrien und natürlich auch in der Türkei. Meine erste Frage: Was macht eigentlich ein Vertreter der Demokratischen Partei Kurdistans in Österreich? Die Partei ist ja selbst im Iran verboten.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Eigentlich der Demokratische Partei Kurdistan Iran ist nicht gestern oder vorgestern sozusagen gegründet. Da gibt es seit 79 Jahren im Iran und hat es auch den ersten kurdischen Republik im Iran aufgerufen, 1946. Mhm. Das heißt, wir sozusagen haben eine lange Tradition. Als Demokratische Partei Kurdistan Iran haben wir eine lange Tradition, die wir, und damals ist es auch nicht dafür gegründet, damit es eigentlich einen Krieg gegen Iran führt, sondern einfach hat es eigentlich einen zivilen Republik installiert, damals, kurz nach der Gründung. Das heißt, wir sind eher eine zivile Partei, eine politische Partei, die es nicht nur zu Waffe greift, damit wir es wirklich unsere Rechte bekommen, sondern wir haben zugreifen müssen zu Waffen, damit wir uns verteidigen können. Das war immer so. Die Demokratische Partei Kurdistan Iran hat es wirklich ein sehr, sehr breiten Spektrum in der Bevölkerung, der kurdischen Bevölkerung im Iran, kurdischen Teil Iran und besonders auch in anderen Gebieten der Kurdistan, also in der Türkei, in Syrien, im Irak auch. Und es sind auch nach diesem Partei sind zum Beispiel der DPK Irak auch gegründet, DPK Syrien und so weiter. Das heißt, in Österreich, was ein Vertreter macht, ist es eigentlich wie allen anderen politischen Gruppierungen. Wir vertreten unsere Werte als der Demokratische Partei, Menschenrechte, Demokratie, Zusammenleben fördern und solche Sachen eigentlich. Wir haben im Iran deswegen gekämpft, weil der islamische Regime gleich am Anfang, als er an der Macht gekommen ist, hat
das heißt
der Kurden,
hat
einfach die Kurden angegriffen. Okay? Wir waren die einzige Volksgruppe, die wir vom Anfang an Nein zu diesem Regime gesagt haben. Wir haben gesagt, ein islamischer Regime und zwar nur ein Teil des Islams, das ist ein schiitisches Regime im Iran, werde es nicht dieses breite Spektrum im Iran sprechen, weil Iran ist eine Vielvölkerstadt, ist es eigentlich. Viele Kulturen sind da, viele Sprachen, viele ethnische Minderheiten, aber auch größere Ethnien. Und dadurch haben wir eigentlich unter Demokratischer Partei hier in Österreich, macht es auch genauso politische Arbeit wie allen anderen Parteien. Wir haben Kontakt mit der Institutionen in Österreich, mit allen politischen Parteien. Wir veranstalten auch Veranstaltungen, zum Beispiel die kurdischen Veranstaltungen, Nowruz.
Jetzt ist ja die Partei im Iran verboten. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das, glaube ich, sind 8-9 Millionen Kurden gibt es im Iran. Und von den politischen Gefangenen, die letzten Zahlen, die ich vom deutschen Verfassungsschutz gelesen habe, dass jeder zweite politische Gefangene im Iran ein Kurde ist. Wie sehr werden die Kurden derzeit im Iran unterdrückt? Welchen Repressalien sind sie ausgesetzt?
Ja, die Kurden sind eigentlich im Schah-Regime auch damals, eigentlich vor der islamischen Regime, unter diese Repressalien haben es geleidet natürlich. Und damals wurden auch sehr viele Kurden hingerichtet, in Gefängnissen gesteckt und so weiter. Nach der ersten kurdischen Republik wurde da sogenannter Präsident Qasi Muhammad mit der gesamten sozusagen Verwandtschaft, die es mitgewirkt haben, sind hingerichtet worden und sehr viele Minister, die damals in der Regierung waren oder die Leute, die es einfach diese kurdische Republik damals unterstützt haben, sind von der Schah-Regime ermordet. Das heißt, der Kurden zu unterdrücken in der Pahlavi-Regime,
eine lange Geschichte.
Auch in der islamischen Regime, ist es einfach weitergegangen. Wie ich es vorher gesagt habe, weil ganz am Anfang haben die Kurden in einem Referendum, zu diesem Referendum, der der Islamische Republik eigentlich ausgerufen hat, das Ja zu Islamischer Republik im Iran zu sagen, haben die Kurden gesagt, nein. Wir sagen Nein zu einer Islamischen Republik im Iran. Und das hat das eigentlich dazu geführt, dass die Kurden sozusagen von der Seite der islamisch gesehen als sozusagen
Verräter
gegen Islam und solche Sachen eigentlich bezeichnet und wurde auch sogar von der Imam Khomeini damals ein Dschihad gegen die Kurden, sozusagen der Heilige Krieg gegen die Kurden im Iran, ausgerufen. Wenn Sie sagen, dass jetzt, in der jetzigen Situation natürlich jeder zweite politische Gefangene ein Kurde ist, ich würde sagen, weit mehr als jeder zweite ist es. Aber natürlich durch diese Informationen, die halt hinausgehen, sind schon solche Informationen da. Das stimmt, aber es sind weit mehr als
jeder zweite. Aber welchen Repressionen sind die Kurden derzeit vom Regime ausgesetzt? Also was dürfen sie, was dürfen sie nicht? Was ist das Gefährliche dran, jetzt im Iran ein Kurde zu sein?
Selbst eigentlich ein Kurde zu sein, ist im Iran jetzt in der letzten Zeit eigentlich eine Gefahr gewesen, weil man denkt nicht nur an Politiker, so wie wir, die es eigentlich im Ausland sind und kämpfen für einen Frieden, für Freiheit, für Zusammenleben. Alle Iraner und Iranerinnen und besonders Kurden natürlich. Aber da das eigentlich, wenn man den Land anschaut, haben wir auch gesehen, zum Beispiel die Mahsa Jina Amini.
Vielleicht für die Zuseherinnen erklären.
Kurdin, die war,
eine junge keine Kurdin, die das genau. Kopftuch glaube ich, abgelegt hat und in der Gefangenschaft gestorben ist.
Der hat dann nur Haarsträhne eigentlich
ausgeschaut
haben.
Und das war eine Kurdin.
Die war eine Kurdin, die war keine Politikerin, die war keine Aktivistin, dass er irgendwas macht, aber natürlich haben sie eigentlich auch getötet. Das heißt, ein Kurde zu sein im Iran hat man nicht sehr leicht. Besonders dieses Gebiet Kurdistan insgesamt wurde natürlich wirtschaftlich auch immer benachteiligt und die Leute müssen eigentlich, damit es auch natürlich das zu überleben, mit dem irakischen Kurden auf der anderen Seite oder mit der türkischen Kurden auf der anderen Seite oder handeln. Und das passiert einfach, gibt es keinen sozusagen so Wege, wo man es wirklich das legal macht. Dann machen das auch hin und wieder, dass sie Sachen austauschen und so weiter. Und da werden sogar da beim Verdienst der täglichen Brots werden eigentlich täglich Kurden ermordet.
Jetzt ist dieses Regime, man kennt dieses Regime, dieses Mullah-Regime seit Khomeini, seit fast 40 Jahren oder länger schon fast. 45 Jahren. Warum schafft man es nicht? Es hat sehr viele Versuche gegeben, eine Revolution zu starten, zuletzt eben nach dem Tod dieser jungen Frau, die totgeprügelt eigentlich worden ist. Und es hat sehr viele Proteste gegeben. Aber trotzdem schafft das Regime mit einer äußersten Brutalität, diese Proteste immer niederzuschlagen. Warum ist es so schwer, dieses Regime zu stürzen? Können Sie uns ein bisschen erklären, wie dieses Regime, dieses Mullah-Regime funktioniert, wie es aufgebaut ist?
Wie das Regime eigentlich aufgebaut ist, ist es klar. Also es gibt eigentlich eine Zentrale, wo es wirklich alles unter einem Dach bei einer einzigen Person liegt. Und das ist der Führer des Revolutions, der Khamenei heutzutage natürlich. Und er hat seine eigene Person rund um sich. Und da wird jede Stimme, die es wirklich gegen ihn irgendwas sagt, sogar intern, werden eigentlich ermordet. Zum Beispiel der Altpräsident Rafsanjani, der war auch einer von diesen Groß-Ayatollahs, die wurde auf einmal eigentlich aus dem Weg geräumt. Oder der neue Präsident, der was mit Raisi. Und es gibt immer wieder eigentlich intern im Regime, das ist damals hat es auch zum Beispiel bei Saddam Hussein sowas gegeben. Das sind Diktatoren, die jetzt wirklich jede Stimme, die jetzt wirklich gegen denen ist, dann werden sofort zugreifen und einfach vernichten. Nach außen, das heißt in der Gesellschaft, hat es wirklich, wenn Sie nur denken, dass Iran ist es wirklich eine der reichsten Länder. Ich kann es wirklich trauen zu sagen, dass es wirklich einen der reichsten Länder dieser Welt sein könnte, wenn es wirklich gut gewirtschaftet, weil es fehlt nicht in diesem Land.
Landwirtschaft, Öl, Gas,
Landwirtschaft, Öl, Gas,
seltene Erden,
ja. Seltene Obst, Gemüse, was nicht, Teppich, alles Mögliche, was es gibt. Okay? Aber die Leute verhungern. Warum? Wieso? Weil es eigentlich der gesamte Einkommen in diesem Land wird nur im Militär, in Bastionen sozusagen eingesteckt, damit das ja das Regime so bleibt, wie es ist. Aber jetzt ist es wirklich an einem Punkt gelangt, wo es wirklich das auch nicht hilft. Das wissen das selber auch. Außerdem gibt es auch von Anfang an, oder hat es gesagt, das Regime, das wirklich eine Politik gemacht, die es wirklich der Opposition gegeneinander sozusagen gespielt hat. Und der Opposition ist sehr, sehr stark geschwächt. Es gibt keine demokratische Opposition im Iran. Außer wir Demokraten, also Demokratische Partei Kurdistan Iran, die es wirklich jetzt auch an Weitergehen arbeitet und in Kurdistan auch wirklich eine sehr starke Unterstützung hat, gibt es keine andere Gruppierungen.
Das heißt, es wurde alles niedergeschlagen die letzten Jahre.
Alles niedergeschlagen.
Und die Finanzierung vom Militär. Aber jetzt frage ich mich, wie stark ist das Militär im Iran wirklich? Ist das,
wie alle anderen Militärs eigentlich. Das stärkste Militär gegen die Bevölkerung kann nichts machen, wenn es wirklich der Bevölkerung auch geeinigt ist und auch eine Führung hat. Aber fehlt im Iran diese Führung.
Das heißt, es fehlt wirklich eine Führung und ein Oppositionsführer, das funktioniert nicht, deswegen kann das Regime das...
Das Regime ist es auch immer dabei, dass diese Führung nicht entsteht. Und das nicht nur selber, das Regime im Iran, sondern im Ausland. Zum Beispiel der Prinz von Iran, der jetzige, okay, der tut das genau, diese Plan, die das Regime im Iran haben will, wird das wirklich folgen im Ausland. Und er macht das auch genau das Gleiche. Er hätte wirklich viel weiter kommen sollen in diesem Xinjiang-Revolution, aber er hat es auch das sozusagen zu Grabe getragen.
Wie viel Rückhalt hat das Regime in der Bevölkerung?
Das Regime selber in der Bevölkerung, natürlich hat es auch eine gewisse Rückhalt, sonst kann es gar nicht an der Macht bleiben. Und dieser Rückhalt sind wirklich die Leute, die das im Irak, Iran-Irak-Krieg sozusagen Söhne, Töchter und so weiter verloren haben, das sogenannte Regime-Abhängige.
Die auch Geld kriegen.
Genau, die sehr, sehr viel Geld kriegen, sogar sehr, sehr viel, sogar das gesamte Einkommen Irans wird in solchen Sachen eigentlich investiert. Und dieser Rückgrat des Regimes hat es eine Maschinerie der Tötung entwickelt im Iran. Und jeder, der sich wirklich bewegt und sagt, dass ich bin gegen das Regime, versuchen das zu töten. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Angst unter der Bevölkerung. Natürlich hat man letztes Mal gesehen, dass in den kurdischen Gebieten sogar sind die Leute, die das wirklich auf Menschen geschossen haben in der Straße, sogar Arabisch geredet haben, nicht einmal Persisch. Das heißt, er exportiert auch solche Leute zum Beispiel aus Libanon, die Hezbollah und so weiter. Gell? Aber jetzt, Gott sei Dank, ist er so geschwächt, glaube ich nicht, dass er...
Seit Jahren versucht der Westen, den Iran zu isolieren. Es gibt Sanktionen und trotzdem schafft man es nicht, dieses Regime in die Knie zu zwingen. Ist das der falsche Weg, diese Sanktionen? Oder müsste noch härter vom Westen durchgegriffen werden?
Man kann es eigentlich mit den Sanktionen sehr viel erreichen. Aber wie gesagt, eigentlich das Regime hat das einen sehr, sehr starken Netzwerk. Okay. Genau während diese Sanktionen, zum Beispiel nur ein kleines Beispiel, vor 2 Wochen war das hier im Standard drinnen, dass über einen Firmennetzwerk in Österreich, der Spar Iran, sahen sehr viele sozusagen iranische Regime sozusagen nahe Leute nach Österreich gekommen. Und hier haben sie auch Bankkonten eröffnet, hier haben sie das Geld ausgegeben und so weiter und so fort. Das heißt, sie tun es immer irgendwas. Irgendwas über irgendeinen Weg. Oder zum Beispiel während der Ukraine-Krieg oder wegen der Kurdenangriff im Irak, sozusagen der iranische Kurden, die im Irak mit der Drohnen und größere Waffen natürlich angegriffen haben, waren die Drohnenmotoren von der Firma hier in Österreich.
Also wie in der Neustadt.
Genau. Ja. Wie heißt die Firma?
Ja, ich kenne den Namen. Ich weiß, was genau. Sie meinen. Ja.
Das heißt, ich habe es selber der Firma auch geschrieben, warum und wieso ist es eigentlich diese Motorrad hingekommen ist. Aber das sind über andere Wege. Das heißt,
das heißt, gibt immer Umwege. Es ist so löchrig, diese Sanktionen, dass sie trotzdem noch genug einkaufen
Das wissen
kann.
Wir selber auch. Und da war, weiß es auch der Westen. Und die waren auch nicht wirklich, die haben es nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt.
Bis dato. Das heißt, man hätte viel härter durchgreifen müssen und die Sanktionen viel rigider durchsetzen müssen. Jetzt kommt ein neuer Präsident in Amerika, Donald Trump, der kein Freund vom Iran ist, der hat auch das Atomabkommen damals aufgekündigt, weil die Begründung war, dass das Atomabkommen so schlecht konstruiert gewesen ist, dass man nicht den Bau einer Atombombe verhindert hat, sondern man hat es nur verzögert. Jetzt stellt sich natürlich die ganze Welt die Frage, vielleicht können Sie es beantworten oder haben da mehr, bessere Informationen. Wie weit ist der Iran vom Bau einer Atombombe entfernt?
Wahrscheinlich kann ich auch nicht genau sagen, wie weit das ist, aber ehrlich gesagt, Iran ist es kein zuverlässiger Partner. Wenn er sagt, ich mache das nicht oder verspricht, dass es wirklich das nicht zu machen, heißt das nicht, dass es im Hintergrund nicht weitergeht. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es die Sache im Hintergrund immer weitergegangen, obwohl es sehr viele Personal, die es wirklich in diese Sparte gearbeitet haben, wurde ermordet, getötet und so weiter. Aber der Iran ist meiner Meinung nach, weil es auch die Unterstützung von der Umgebung, zum Beispiel Nordkorea oder Russland und so weiter da ist, bin mir sicher, dass das nicht sehr weit ist von der Atombombe. Mhm. Wenn es auch eine kleine Menge wäre, eigentlich, aber die wäre es gefährlich, weil eine kleine Menge wäre es eigentlich in der Hand und der Mullahs wäre sehr, sehr gefährlich für die Welt sogar.
Jetzt ist der oberste Mullah Khamenei ja mittlerweile 85 oder 86 Jahre alt. Also es ist biologisch gesehen, er würde nicht mehr lange leben. Könnte es sein, dass nach ihm es eine Verbesserung im Iran gibt, dass sich das System vielleicht implodiert, weil der weg ist, der das Geschehen die letzten Jahrzehnte kontrolliert hat, dass es da zu einem Machtvakuum kommt, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass sich die Bevölkerung nochmal gegen das Regime wendet, oder gibt es da einen fließenden Übergang und es wird gar nichts passieren?
Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es gar nicht passiert. Und zwar deswegen, weil der Machtvakuum ist schon da. Eigentlich mit aller Macht wird eigentlich dieses Regime jetzt zusammengehalten. Sogar intern im Regime gibt es auch Kritiker, die das eigentlich, diese Vorgehen kritisieren. Und das sind eigentlich Zeichen dafür, dass wirklich selber im Regime ein starkes Vakuum da ist. Wenn der Khamenei morgen nicht da ist, als sozusagen Herr über das Ganze, dann wird sicher ein Wandel geben. Mhm. Ein Wandel, aber wie wird es eigentlich, diese Wandel sozusagen für die Bevölkerung, ob es überhaupt besser wird, da befürchte ich nein, weil das ist das System, das wirklich gegen Menschen ist, dass es gegen Demokratie ist, gegen Zusammenleben ist, gegen alles ist, was wirklich menschlich sein könnte und Menschen weiterbringen könnte im Leben. Die sind nur für Hass. Sie sind wirklich nur für anti-israelische, anti-amerikanische Parolen, anti-sunnitische Parolen und solche Sachen. Und das wird sicher von heute auf morgen nicht sich ändern. Da muss es wirklich eine Generation sich ändern in diesem Regime. Dann wahrscheinlich werde es sowas kommen. Aber
Sie haben Israel erwähnt, es hat ja diese Angriffe auf Israel gegeben. Wir wissen ja, dass der Iran die Hisbollah seit Jahren unterstützt und mit Waffen ausstattet und die Kämpfer ausbildet. Es gibt den Krieg jetzt mit der Hisbollah, seit heute einen Waffenstillstand. Der Iran hat auch seine Satellitentruppen, sage ich mal so, im Irak und in Syrien, unterstützt die Houthis im Jemen. Ihrer Einschätzung nach, der große Konterpart vom Iran in der arabischen Welt ist natürlich Saudi-Arabien. Wie lange wird sich dieses Machtgefüge noch halten können, dass der Iran tatsächlich über seine Satelliten Hisbollah oder Houthis oder in Syrien Terror verbreitet im Nahen Osten? Wird es da nicht einen innerarabischen Druck geben, dass man das stoppt, gemeinsam mit dem Westen?
Das hat es immer gegeben eigentlich. Dieser Wille, der innerarabische Wille zum Beispiel von Saudi-Arabien hat es immer gegeben, dass er wirklich dieses Macht, die das Iran möchte, besonders in dieser Gegend, weil der Iran wollte eigentlich einen Gürtel da, sozusagen einen schiitischen Gürtel, einfach um die Israel und Saudi-Arabien binden, weil weit unter sozusagen die jemenitische Houthi-Rebellen, das ist eigentlich der Hezbollah. Und war das eigentlich, was am Weg war, war das dieses Meeresstück, wo es eigentlich von der Saudi-Arabien kontrolliert wird. Ansonsten ist es fast der Gürtel geschlossen. Das heißt, das hat es aber wirklich, dass Iran nicht zum fertig bringen können, weil es jetzt, besonders jetzt in dieser jetzigen Situation, ist der Iran sehr, sehr stark geschwächt in dieser Gegend. Besonders durch der Israel, die diese Angriffe wirklich, besonders bei Hezbollah, wahrscheinlich mit der Hamas hat das nicht so stark kooperiert als mit der Hezbollah, weil in der Hezbollah ist es wirklich immer ein Lieblingskind vom Iran gewesen, vom ganz Anfang eigentlich, weil erst nach der Revolution im Iran wurden wirklich namhafte iranische Generäle, so wie Chamran und so weiter,
in den Libanon geschickt,
damit es wirklich dort eine Art Revolution zu starten. Und diese Revolution war nicht nur gegen Israel alleine, sogar gegen Bevölkerung in Libanon auch. Wir wissen eigentlich...
Das ist ein Staat im Staat.
Genau. Davor, vor diesem sozusagen iranischen Revolution, Libanon war wirklich ein Staat der Zusammenleben. Alle Menschen.
Die Schweiz. Das
wirklich.
Die
zweite Schweiz. Da war das wirklich sehr lebenswerter Land sozusagen.
Wie sehr, glauben Sie, ist die Hezbollah jetzt wirklich geschwächt?
Ich glaube, dass nicht nur der Hezbollah eigentlich, sogar Iran auch. Und sogar die anderen Milizen, die jetzt wirklich mit Iran kooperieren, sogar im Irak, sogar in Syrien und allen anderen Ländern sind sehr, sehr stark geschwächt. Warum? Weil sie gesehen haben, dass der Iran denen nichts bringen kann, wenn es wirklich irgendwo ein Angriff von der Seite der Israel oder von der Amerikaner oder von der Großmächte da ist. Was hat das eigentlich Iran jetzt für die Hezbollah tun können in dieser Situation? Ja. Nichts, hat das nicht gemacht. Außer, dass ein paar Raketen natürlich in die Luft geschossen hat und Gott sei Dank ist es eh niemandem was passiert. Das heißt, es hilft das wirklich sehr, sehr wenig, jetzt zu sagen, dass der Iran und die Verbündeten noch irgendwas machen können.
Das heißt, Sie sind der Ansicht, dass erstens der Krieg jetzt im Libanon und dass die Hezbollah so geschwächt ist, dass sie eher zahnlos mittlerweile ist und gleichzeitig Iran, es hat ja einige Angriffe von Israel gegeben, dass auch das Regime oder das Militär dort so geschwächt ist, ist das Ihre, verstehe ich da richtig?
Na, das, was da wirklich Israel, die Angriffe Israel auf Iran, für mich als ein Kurde, das im Iran sozusagen lebt und so weiter, war das natürlich sehr gezielt auf bestimmte
militärische Einrichtungen.
Einrichtungen und so weiter. Und das ist auch gut, dass da natürlich Bevölkerung nicht zu Schaden kommt. Aber war zu wenig, ehrlich gesagt.
Sie hätten sich gewünscht, dass mehr...
Ich hätte es persönlich gewünscht, dass es wirklich so geschwächt wäre, dass die Bevölkerung heute im Iran wirklich das Regime einfach wegradieren könnte.
Aber glauben Sie wirklich, ich habe mit Militärexperten gesprochen, die haben gesagt, das wäre es relativ schwierig, dass man den Iran derzeit militärisch besiegt von außen. Also da müsste schon wirklich ein großer Krieg kommen. Glauben Sie wirklich, dass das möglich wäre?
Ich glaube, dass es wirklich möglich wäre, weil im Iran sind es wirklich die Leute, die Menschen sind es jetzt bereit, sogar kämpfen. Sogar militärisch gegen diesen Regime zu kämpfen, aber sie haben kein Mittel. Kein Mittel in der Hand. Wir kämpfen, die Kurden, seit 45, 44 Jahren gegen dieses Regime. Einfach mit nichts. Mit bloßen Händen. Aber wir haben noch nicht aufgegeben. Und das Regime hat das wirklich auch sehr, sehr viel Angst, aus diesen Gegenden, wo es wirklich Kurden und Balutschen sind und andere Bevölkerungen natürlich, dass er angegriffen wird. Und das ist zu Recht natürlich. Weil dort der Widerstand noch immer da ist. Wenn der Widerstand zu irgendwas kommt, wo es wirklich auch damit was machen kann, dann wird sicher dieser Regime einfach weg sein. Sehr schnell sogar alles. als man denkt.
Was ist Ihre Prognose für die nächsten Jahre? Also wenn Sie jetzt sehr optimistisch, wir haben jetzt in Amerika Trump sitzen, der ja sicherlich den Iran noch härter in die Zange nehmen wird, der auch wahrscheinlich mit den Palästinensern versuchen wird, eine Einigung zu erzielen. Das hat er schon mal in seiner ersten Regentschaft versucht. Und das Zweite ist natürlich die Hisbollah im Libanon. Wie ist so Ihre Prognose? Wie wird sich das entwickeln die nächsten 3, 4 Jahre?
Ich hoffe, dass er nicht so weit geht, dass er 3, 4 Jahre dauert. Ich bin sehr optimistisch, dass wirklich eine Veränderung im Iran kommt. Und diese Veränderung wird ohne diesen Regime sein. Also dieses Regime wird nicht mehr geben. Warum? Weil es dieses Regime schafft, das wirklich ein Iran nicht zu verwalten, wie es wirklich sein könnte. Das heißt, ein Iran mit vielen Völkern, mit vielen Kulturen, mit vielen Sprachen, in diesem schönen Land, wo es wirklich auch ein sehr angesehenes Land ist vom Ausland her und so weiter. Da hat es so weit gebracht, dass es wirklich am Grunde ist. Das heißt, die Bevölkerung verhungert, gibt es nicht zum Essen, wirklich der iranische Geld verliert sogar minutenweise an Wert. Und das alles wirklich hat das der Iran zu einem Sumpfen gemacht, wirklich für dieses Regime. Irgendwann muss er versinken. Es geht nicht. Das heißt, ich bin sehr, sehr optimistisch, besonders wenn es jetzt auch von außen ein bisschen mehr Druck kommt, dann wird es sicher, sogar 100% sicher, dass die Bevölkerung diesen Regime einfach auf den Weg räumt.
Das heißt, Sie glauben, dass das relativ schnell gehen kann, oder das hat man ja schon die letzten Jahre geglaubt und es hat nie geklappt. Und alle Revolutionen sind niedergeschlagen
Ja, genau.
worden, sehr brutal.
Die letzten Jahre waren wirklich Vorreiter für diese Situation, die jetzt im Iran entstanden ist. Weil die Situation ist es sehr, sehr prekär jetzt im Iran für die Bevölkerung. Und das ist wirklich am Anschlag. Das heißt, es geht nicht mehr. Weil wenn man nicht zum Essen hat, wenn man keinen Job hat, wenn man keine Sicherheit hat, dann der Mensch ist es wirklich unberechenbar. Und besonders der iranische Bevölkerung oder iranische Völker in diesem Sinne sind es wirklich nicht so friedlich. Das heißt, sie akzeptieren nicht alles.
Das heißt, die Kurden im Iran sind jetzt auch auf der Seite Israels gestanden in dem Sinn, ne? Also die haben das begrüßt, dass Israel erstens die Hisbollah in der Form bekriegt und dann auch die Angriffe gegen den Iran gestartet hat. Sehe ich das richtig?
Allgemein kann ich mir schon sagen, dass das sehr viele wirklich natürlich sich gefreut haben. Und das ist auch eine Freude, weil es eigentlich der Iran
Ein Feind ist.
ein Feind der Kurden war und ist noch immer. Das ist das eine. Und andererseits, es gibt eigentlich ein Freundschaft zwischen den Kurden oder sogar einen historischen Beziehung zwischen Kurden und Juden und Armenier in diesem Gegend. Und ich habe es selber, also es ist meine Meinung, das sind wirklich diese drei Volksgruppen, die das in dieser Gegend auch sehr, sehr zuverlässig sind. Sehr, sehr ernst meinen, wenn es mit den Menschenrechten, wenn es mit dem Zusammenleben ist. Wenn man das anschaut, die Kurden, was wurde eigentlich der Kurden angetan? Alles Mögliche, sogar Chemiewaffen wurden probiert, sogar Anfall von der Saddam Hussein, sogar für Heiliger Krieg von der Imam Khomeini und so weiter und so fort. Aber keine Kurde hat es wirklich einen Araber sozusagen dafür getötet oder einen Perser oder jemand andere. Die haben sich nur verteidigt, wenn sie angegriffen wurden. Das heißt, die sind wirklich sehr, sehr friedlich. Sie sind ein friedliches Volk in dieser Gegend. Und deswegen diese historische Beziehung zwischen Juden,
Armenien.
Armenier und Kurden, würde ich wirklich sagen, dass man wirklich wieder aufbelebt. Warum nicht? Das ist das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache, auch sogar für die Demokratie dieser Gegend. Weil der einzige demokratische Land, die es wirklich da jetzt funktioniert und gibt, ist einerseits der Israel, die es eine Tradition hat. Okay. Und andererseits ist der kurdische Gebiet im Irak, das es seit 20 Jahren gibt, bitte. Die Demokratie ist dort weit fortgeschritten als im Iran oder als in der Türkei, die jetzt Jahrhunderte sozusagen Erfahrung in der Verwaltung haben. Oder in den arabischen Ländern.
Das gleiche gilt auch für Syrien. Also die Kurden haben ja. Das
gleiche gilt eigentlich für die Kurden im Iran oder für die Kurden in Syrien.
Diese Gebiete, die der IS gehabt hat, eigentlich.
Das Volk von sich aus ist es sehr, sehr friedlich. Freut sich wirklich über keine Streitereien, Kämpfe. Ist egal, ob es der Israel macht, ob es sogar der Iran macht und anderen. Die sahen wirklich für diese Frieden, für dieses Zusammenleben. Und deswegen sind es auch immer Opfer gewesen. Das heißt, die werden immer einfach angegriffen, zum Beispiel in der Türkei oder die Türkei in der Syrien, was das jetzt macht, zum Beispiel. Das ist ja kurdische Gebiete, dort gibt es eigentlich eine regionale Regierung, die haben es installiert und die funktioniert auch. Natürlich, die Bevölkerung freut sich. Aber was macht da Erdogan? Da tut das eigentlich der ISIS-Anhänger und andere islamistische Gruppen unterstützen, damit das ja diesen sozusagen kleindemokratisches Struktur der Kurden einfach stört. Und das ist genau im iranischen Teil.
Und wir sind jetzt schon sehr weit mit der Zeit. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Wie gefährlich sind iranische Terrorzellen für Europa?
Das haben wir leider, besonders wir Kurden,
deswegen frage ich auch,
an unseren Leib
erlebt. Genau, es hat ja einige Morde gegeben, auch in Österreich.
1989 hier in Wien, vor 35 Jahren, der Abdurrahman Qasimlu.
Genau.
Und seine zwei Wegbegleiter sind hier in Österreich ermordet.
Erschossen waren damals, ne?
Genau, das heißt am Verhandlungstisch sogar.
Genau.
Das heißt, der Iran ist so hinterlässig, dass die Leute wirklich auch mit Angeboten lockt. Und das war natürlich ein Angebot.
Aber wie sehr ist man infiltriert in Europa von iranischen Schläferzellen?
Da gibt es leider genug. Ich bekomme auch immer hin und wieder halt Drohungen. Aber für mich war das nie wichtig, weil ich bin ein Kämpfer von Natur aus und habe ich auch gekämpft für Demokratie und Menschenrechte und das werde ich auch weitermachen natürlich. Aber es gibt natürlich sehr, sehr starke Terrorzellen vom Iran oder Einzelpersonen, die da auch natürlich agieren. Das sind nicht nur Iraner natürlich, das sind auch von der Hisbollah, Libanesen oder leider Gottes auch von der Fatimiyun und so weiter in Afghanistan. Diese schiitischen Zellen gibt es überall natürlich, weil wir sehen auch in der Imam Ali in Wien, sonst meistens eigentlich die.
Muss man erklären, Imam Ali ist ein schiitisches Zentrum
in
Wien, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und
ich glaube, dokumentiert. Meistens zum Beispiel Fatimiyuns Mitglieder dort oder anderen Gruppierungen, die der Iran nahestehen. Und das sind auch natürlich sehr, sehr gefährlich. Und die haben es auch, der Iraner, die hier eigentlich protestiert haben für diese Xinjiang-Revolution im Iran oder gegen Regime waren, haben es auch bedroht sogar. Da haben sie eigentlich Leute angegriffen und so weiter in Österreich.
Das heißt, die Gefahr, wie viele Staatsschützer und Verfassungsschützer sagen, dass es beispielsweise Angriffe auf jüdische oder israelische Einrichtungen in Europa gibt, vom Iran als Reaktion auf den Krieg jetzt, ist durchaus gegeben.
Naja, Iran macht die Sache eigentlich sehr, sehr schlau. Es macht es eigentlich, diese Angriffe auf der jüdischen Zentren oder israelische natürlich Institutionen und so weiter, nicht direkt mit eigenen Personen natürlich, damit das ja weltweit nicht noch sozusagen in der Kredit hat, sondern macht das eigentlich über Einzelpersonen, über kriminelle Netzwerke. Wir haben es letztes Mal gesehen, dass eigentlich sind die Kriminelle in Deutschland, in Schweden und so weiter, dass sie es eigentlich auch der israelische Botschaft sogar angegriffen haben, so. Das sind eigentlich Kriminelle, die das wirklich
professionell
mit der Pastaran im Iran in sehr starken Verbindung sind. Entweder sind das von dort aus, die das machen, dass sie ihr Netzwerk hier dazu nutzen, oder sie sind hier im Lande und machen sie das eigentlich. Das muss man auch wissen. Iran macht das die Sache sehr, sehr schlau und deswegen wird es eigentlich nicht immer auf der Iran gezeigt mit der Zeigefinger, aber nicht immer.
Meine letzte Frage, nochmal zu den Kurden, den Kreis zu schließen im Iran. Die Kurden, Türkei, Syrien, seit Jahrzehnten unterdrückt. Man möchte einen eigenen Staat haben. Haben Sie noch die Illusion oder dass das wirklich eines Tages kommen könnte?
Ich bin mir sicher, solange es wirklich kein kurdischer Staat gibt oder kein kurdisches Selbstbestimmungsrecht in diesen Ländern herrscht, dass er keine Ruhe gibt in diesen Gegenden. Und wir wissen es auch, dass diese Problematik seit Jahrhunderten ist da, und man schaut das auch hin und wieder, wenn es funktioniert, wenn es für kurze Zeit funktioniert, dann blüht es eigentlich sogar das Land, zum Beispiel im Irak. Das Zusammenleben der Kurden, Araber und anderer Volksgruppen nach der Abstürzung des Saddam Hussein hat das am Anfang sehr gut funktioniert. Jetzt ist er wieder in Konflikt geraten. Hat es eine gewisse Zeit sehr gut funktioniert. Und diese Funktion hat das wirklich auch für die Kurden was gebracht, aber auch für die arabischen Teile Iraks und so weiter. Und das hat dann blüht das eigentlich das Land. Oder ganz am Anfang, als da Erdogan an der Macht gekommen ist und hat das gesagt, unsere Kurden müssen das auch Selbstbestimmungsrecht und so weiter haben, hat das einige Parolen sozusagen in die Bevölkerung hineingeworfen, hat das wirklich der Türkei einen sehr, sehr starken Schwung, wirtschaftlich, aber auch menschlich erlebt. Sogar sonst wirklich haben die Leute gesagt, dass das in einigen Jahren kann es Mitglied der Europäischen Union werden. Also so stark war das eigentlich, die Sache. Aber wir wissen, dass nachdem das eigentlich der Erdogan gesagt hat, na, dass wir müssen gegen PKK kämpfen und das sind Terroristen und so weiter, hat die Sache sehr, sehr massiv geändert. Jetzt ist der Türkei auch natürlich in einem Schlamassen wieder drin. Das ist natürlich das. Aber ohne eine kurdische sozusagen Lösung oder eine Lösung der kurdischen Frage in diesem Gegend wird kaum einen Frieden geben, die es lange hält.
Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Dankeschön auch. Vielen herzlichen Dank.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.